Techno, Walzer oder Tango. Jeder Mensch sollte so viel wie möglich tanzen. Denn Bewegung ist nicht nur gesund, sondern macht auch den Kopf frei. Moin, welcome und hallo bei Szenenwechsel, dem Podcast für ein Leben in Bewegung. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht es sich um die Geschichte des modernen Tanzes. Ich bin Martina Burand und spreche heute mit dem Kulturjournalisten Thomas Betz, der im Rahmen des Festivals Dance München zu einer Dance History Tour in der bayerischen Hauptstadt einlädt. Denn als Anfang des 20. Jahrhunderts ein neuer Freiheitsbegriff Kunst, Tanz und schließlich auch die Gesellschaft veränderte, machte diese Bewegung auch vor München keinen Halt. Tänzerinnen wie Maud Allen oder Isadora Duncan strebten hier nach der harmonischen Verbindung von Körper und Geist und tanzten öffentlich barfuß und ohne Korsett. Das war ein Skandal damals. Und ein Club alter Männer verbot es ihnen prompt. Es gab regelrechten Aufruhr im Münchner Sittenverständnis. Doch sie konnten die neue Freiheit nicht aufhalten, zum Glück. Kunst und Gesellschaft kamen in Bewegung. Und mit Ikonen des deutschen Ausdruckstanzes wie Mary Wigman oder Rudolf von Laban wurde die Stadt München schon bald zu einem der Schauplätze dieser bahnbrechenden Bewegung. Bei der Dance History Tour führt uns Thomas Betz mit seinen Guides quer durch die Stadt. Eigentlich mit dem Fahrrad. Aber ihr wisst ja, Corona-Lockdown, immer noch. Also bringen wir uns hier wie üblich in Bewegung. Mit neuen Einblicken, Perspektiven und Szenenwechsel. Hallo Thomas, tanzt du manchmal barfuß?
Ich tanze nur bei der Gartenarbeit barfuß. Ich bin kein großer Tänzer. Aber ich komme aus einer Generation, als wir die Barfußtänzer der Hippies noch bewundert haben, hinter denen wir ein paar Jahre hinterher waren vom Alter her.
Also nur bewundert oder hast du dann auch schon mal außer jetzt im Garten da mitgetanzt?
Nein, wie gesagt, ich bin kein großer Tänzer und einmal eine Seltenheit berichten zu können. Ich war in meinem Leben noch nie in einer Diskothek und das in München, der Disco City.
Wie kommt es dann, dass du dich so für Tanz interessierst?
Das kam über mein Interesse für Literatur und Kunst, was ich auch beides in München studiert habe. Und die Literaten waren ja sehr interessiert am Tanz. Das wissen wir, Hugo von Hofmannsthal und Rilke sind so berühmte Namen. Aber es gab auch viele Schriftsteller, die hatten schlankweg Freundinnen als Tänzerinnen und haben die dann PR-mäßig ein bisschen gepusht und ihre Kunst bewundert. Und die andere Geschichte ist, die Künstlerinnen und Künstler des Expressionismus haben viele Tanzmotive gemalt. Und das hat mich schon früh in meiner Jugend begeistert. Und haben auch Varietés besucht, Tanzvorstellungen besucht. Die Frau von Erich Heckel, einem Brückemaler, war Tänzerin und ist zusammen mit Valeska Gerd aufgetreten. Und ich war als junger Kerl mit meiner Großtante aus Amerika im Lehmbachhaus 1972 zur Olympiade. Ich musste sie ausführen, denn ich war der Einzige in der Familie, der Englisch sprach. Und da hat mich das Bild vom Tänzer Sacharow von Alexei von Jawlensky so in Bann geschlagen, dass ich seitdem Jawlensky als einen meiner drei Lieblingsmaler habe. Und Sacharow ist jetzt auch zu einem meiner Lieblingstänzer geworden, nach einigen Jahrzehnten später.
Interessant, weil genau das Bild war ja im Film auch lange eingeblendet und die Geschichte auch von Sacharow und seiner Partnerin
Clotilde von Derb.
Genau, das fand ich auch interessant. Also das heißt, ich verstehe richtig, du bist über deine Beschäftigung oder deine Liebe zur Kunst eben auch zum Tanz gekommen. Und jetzt hast du gerade gesagt, das waren ja meistens die Partnerinnen. Meinst du, dass Tanz ein weibliches Phänomen ist, obwohl ja Sacharow nun keine Frau war, aber er hat ja auch mit den Geschlechtern gespielt?
Nein, ich habe da keine Genderregel. aber de facto war es ein neuer Frauenberuf, diesen Beruf des neuen freien Tanzes. Also diejenigen, die entweder sich aus dem Ballett verabschiedet haben, weil sie in dieser Hackordnung und in dieser Starre und Sturheit nicht mehr mitmachen wollten, wie die Schwestern Wiesenthal in Wien. Und es war eben ein neuer Beruf, für sich selber Themen setzen, für sich selber choreografieren, selbst tanzen, wie man möchte, eigene Kostüme machen, Bühnenbild selbst entwerfen, Management selbst machen, sich selbst beruflich neu verwirklichen in einer neuen Kunstform, die man selbst miterfindet und neu gestalten kann. Und Sacharow war der erste moderne männliche Tänzer. Es gab ja dann noch im Ballett, ein Jahr später, 1911, Nijinsky, der eine Ballettmoderne auch mit einem neuen Geschlechterbild, mit einem teils androgynen auf die Bühne gebracht hat. Aber Sacharow war der Erste, der als Mann den Schritt in diese völlig neue Kunstform gegangen ist.
Waren ja auch dann bald schon die aufregenden 20er Jahre, wo das dann ja auch mehr wurde. Aber da war ja noch ganz der Anfang. Beschreib doch nochmal, du hast das schon so ein bisschen vorweggenommen, was eigentlich freier Tanz bedeutet. Es ist ja heute noch oft so, dass Menschen, denen man sagt, ich schaue mir Tanz an, die denken, man schaut sich Foxtrott-Tanzende an oder eben Volkstanz oder Ballett. Was bedeutet für dich, wenn du freien Tanz meinst? Was beschreib das doch bitte mal.
Ja, das Ballett hat ja eine lange Tradition und ist eine akademische Disziplin. Das heißt, die Académie de la Danse, eine Académie Royale de la Danse, wurde vom Sonnenkönig in Paris gegründet. Und alle Spielformen des Balletts, das schwedische Ballett, das russische Ballett, beruhen auf einem Formenkanon, auf einer Übereinkunft, welche Bewegungen zu machen sind und wie man sie in der Gruppe oder als Solistin in einer hierarchischen Rangordnung dann verwirklicht in einem Ensemble. Und dagegen hat Isadora Duncan mit als erste ihren eigenen Weg beschritten, indem sie gesagt hat, die Bewegungen dürfen nicht von irgendeinem Regelkanon reguliert sein, sondern sie müssen aus dem Inneren kommen und sie müssen sich vor allen Dingen nicht an ein starres System ausrichten, sondern sie müssen aus der Natur, aus dem, was der Mensch fühlt, heraus erwachsen. Und das war der Beginn der neuen Kunst um 1902, als sie ihre Tournee in Wien, Budapest und dann in München begonnen hat.
Was meinst du denn, wieso kamen die Künstlerinnen plötzlich auf diese Idee, dieses Konzept zu befreien und aus einem Gefühl heraus zu tanzen? Hing das auch mit dem Aufkommen von Psychoanalyse zusammen? Oder welche Richtungen gab es damals in der Geschichte, dass die Menschen plötzlich darüber nachgedacht haben?
Ja, die Tanzreform oder die neue Kunstform des neuen Tanzes war Teil der Körperreform und die wiederum war Teil einer umfassenden Reformbestrebung Ende des 19. Jahrhunderts, dass man gesagt hat, die Zivilisation, die Industrialisierung, der Kapitalismus, das führt dem Menschen Schäden zu, das verhindert, dass der Mensch sich frei gestalten kann sein Leben. Das sind Zwänge, eben wenn man in der Fabrik steht oder in der Heimarbeit oder Kinderarbeit oder Frauen als Dienstmädchen ausbeutet. Und die Körperreform, die hat verschiedenste Spielarten. Der Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann zum Beispiel hat auf wollene Unterwäsche geschworen, es darf nur die Faser von gesunden Schafen an den Körper kommen, sommers wie winters. Das kann auch durchaus zu Schweiß kommen. Andere haben gesagt, nein, nix wollene Unterwäsche, gar keine Unterwäsche, der Mensch muss sich nackt bewegen. Auch im Winter, Licht, Luft, Sonne, das heilt den Menschen. Und in einer gewissen Weise ist die Befreiung vom Korsett, die Befreiung vom Damenstrumpf und vom deformierenden Schuh, die Befreiung von der Zwangsmode, die sich nach irgendwelchen Schönheitsidealen richtet. Es gab ja damals auch die Reformkleider im Jugendstil, die frei um den Körper geschwungen haben. Das gehört alles mit zu dieser Tanzreform.
Naja, das hat aber wie jede, ich wollte gerade sagen, du hast ja Reform gesagt, ich denke gerade Revolution, erstmal für Aufruhr gesorgt. Ne? Da gab es ja diese Geschichte, das war das Isadora Duncan, die nackt mit bloßen Füßen und ohne Korsett getanzt hat, dass dann in München, ich wollte gerade sagen, die Sitte auf dem also es wurde ihr verboten, öffentlich so aufzutreten, ne? Oder hat für Aufruhr gesorgt, immerhin. Das wäre unanständig und...
Ja, das ist eine detailliertere Geschichte. Wir hatten schon auch in unserer Tanzgeschichtstour Fälle, wo in Münchner Theatern eine Tänzerin in der Garderobe heraus verhaftet wurde, Adore Villani, eine sogenannte Schönheitstänzerin, die eben auch viel Haut gezeigt hat. Und das fiel dann unter Sittlichkeitsparagraphen. Und bei der Isadora Duncan war es so, die ist im Münchner Künstlerhaus aufgetreten. Das wurde gerade 1900, 1901 frisch gegründet als das Vereinsheim und der höchste kulturelle Versammlungsort für die Münchner Künstlerschaft und die High Society, ein gastfreundliches Haus für die Freunde, wie am Eingang steht, Nobis et Amicis, wie der Lateiner sagt. Aber es durften dort quasi nur Künstlerfeste gefeiert werden, ernste Musik aufgeführt werden, lustige Künstlertheaterstücke oder ernsthafte Bühnendarbietungen und eine Kunstform, von der man nichts wusste, außer dass die Dame nackte Füße zeigt, nackte Waden zeigt, kein Korsett trägt und unter einer losen, dünnen Gewandung sieht man quasi ihre Körperformen sich bewegen. Das war stark in Verdacht der Unsittlichkeit und Lembach und Kaulbach, zwei berühmte Künstlerfürsten in München, die Vereinsvorsitzende auch waren, haben gesagt, wegen uns kann sie gerne auftreten. Kaulbach hat sie auch dann skizziert und gemalt. Und Stuck war anfänglich vielleicht dagegen, so wird von Isadora Duncan in ihren Erinnerungen geschrieben. Und deshalb musste sie bei ihm vortanzen, ob sie wirklich eine Kunstform zeigt, etwas künstlerisch Hochwertiges oder nur eine Revue-Nummer, die auf Sinnenkitzel und Unterhaltung abzielt. Und so hat sie ihn im Künstlerhaus, in seiner Villa besucht und angeblich 4 Stunden mit ihm geredet und ihm in seinem Atelier vorgetanzt und bekam dann die Erlaubnis. Und dieses wunderbare Gastspiel hat quasi die Türen geöffnet, dass der moderne Tanz in München sofort Nachahmerinnen oder Adepten gefunden hat und alle wollten als Künstler auch an dieser Bewegung beteiligt sein und waren positiv auf einmal gegenüber diesem neuen Tanz eingestellt.
Wie wunderbar! So gibt es ihn.
Ja, ja.
Du hast es ja in deiner, ich wollte jetzt gerade wieder Magical Mystery Tour, in deiner Dance Tour hast du ja das verbunden, die Stadt München und die Entwicklung des freien Tanzes. Und da wird das ja auch alles beschrieben. Du gehst an diese Orte, in diese Bauwerke. Wie bist du auf die Idee gekommen, weil du nun in München lebst oder wie kam es dazu?
Ja, die Idee stammt nicht von mir, sondern von meiner Kollegin Brigida Ochheim, die selber Tänzerin ist, seit den 80er Jahren in der Tanzszene aktiv, die selber schon Loy-Fuller-Tänze, die andere berühmte Protagonistin, die abstrakte Tänze des Jugendstils aufgeführt hat, die hat sie reenacted und rekonstruiert, ist auch Tanzpublizistin, Tanzhistorikerin und Kuratorin von Ausstellungen zum Thema Tanz, jetzt gerade in Berlin und in Essen ist eine, an der sie beteiligt war. Und die hatte die Idee, denn die fährt gerne Fahrrad. Ich wohne in der Innenstadt und habe deshalb lieber den Weg zu Fuß und mit der Trambahn. Und sie ist Schwabingerin und als Schwabingerin anscheinend fährt man ständig Fahrrad. Und deshalb hieß es, wir machen eine Fahrradtour.
Das ist ja wie in Bremen, wo ich jetzt sitze.
Genau, ich habe nicht nur nicht getanzt, sondern ich bin auch wenig Fahrrad gefahren. Und die Idee ist aber natürlich sehr passend, denn Mary Wiegmann, die bedeutendste Tänzerin der ersten Jahrhunderthälfte in Deutschland, auch als Choreografin und durch ihre Schulen bedeutsam für die Entwicklung des Tanzes in den 20er Jahren, deren Vater und Onkel, ihr späterer Stiefvater, die hatten ein Nähmaschinen- und Fahrradgeschäft in Hannover. Also die Mary Wiegmann ist per Geburt Fahrradfahrerin, dann haben wir gesagt, das passt. Und in der Jugendstilzeitschrift Die Jugend, nach der der Stil seinen Namen hat, sind damals um 1900 immer wieder auch Damen auf dem Fahrrad als attraktiver Blickfang abgebildet worden. Und daneben kam auch mal Isadora Duncan aufs Cover. Eines muss ich noch zu dem Namen erzählen. Der englische Name kommt daher, weil das Festival, ein biennales, zweijähriges städtisches Festival, heißt Dance. Und damit sind wir schon in der englischen Sprache. Und wir haben eine Geschichtstour, eine History Tour.
Wie lange soll denn deine Kollegin, die das mitgestaltet hat, die auch so, die in Schwabing lebt, die, wie heißt sie noch?
Brigida Ochheim.
Genau. Die ist ja auch Mitautorin oder Mitherausgeberin von dem Buch, was jetzt erscheinen wird, die Publikation, die ihr auch zusammen gemacht habt. Moment, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ach so, ich wollte fragen, ihr habt ja 2019 auch schon mal so eine Tour gemacht. Und die Frage für mich ist erstens, wen hattet ihr da? So, es gibt es ja immer pro Tour wahrscheinlich bestimmte Orte, bestimmte Stars, sage ich mal, Größen aus der Tanzszene. Und wen gab es da 2019? Und was habt ihr noch vor?
Ja.
Weil Dance München wird ja auch noch weitergehen.
Ja, das wird eine längere Geschichte. Der Anfang ist so, beim Tanzfestival Dance 2019 hatten wir die Idee und haben das auch im Team mit der Festivalleiterin und mit einer anderen Kollegin, die jetzt an den Kammerspielen arbeitet, Gina Penzkofer, zusammen erarbeitet. Das heißt, die haben uns geholfen zu kürzen, weil wir so viele interessante Geschichten zu erzählen hätten, weil es so viele Tänzerinnen und Tänzer gibt, die in dieser Zeit der ersten zwei Jahrzehnte in München, wir behaupten jetzt, eine erste deutsche freie Tanzszene gebildet haben. Denn es sind nach dem Duncan-Auftritt, als Rita Sacchetto die erste war, die 1905 im Künstlerhaus als Münchnerin sich zur Tänzerin gewandelt hat und dort aufgetreten ist, haben wir dann in wenigen Jahren 5, 6, 7, 8, 9 Tänzerinnen und Tänzer, die in München selbst begonnen haben, diese neue Kunstform zu ergreifen und dann auch teilweise erfolgreich und weltberühmt zu werden, wie Sacharow zum Beispiel. Rudolf von Laban war ja zum Beispiel auch Münchner und hat in München seine Tanzschule begründet, die ja eigentlich die grundlegende für den gesamten modernen Tanz dann war. Also es ist eine Münchner Geschichte. Deswegen,
gab ja auch eine große Kunstszene in München, wie ich gehört habe, gestern auch. Ne?
Genau, und einige sind von der Kunst zum Tanz gekommen, die hatten vorher Kunst studiert, wie Laban. Sacharow hatte in Paris Malerei studiert, hat die Malerei in München aufgegeben und dort sich für eine eigene Tänzerkarriere entschieden, also das selbst zu erfinden, was er da machen kann. Auch die Rita Sacchetto kommt aus einer italienischen Künstlerfamilie und hat gemalt und ist dann zur Tänzerin geworden. Und die Künstler und die Tänzer haben sich gegenseitig befruchtet. Sowohl die Älteren aus diesem Künstlervereinskreis Lembach-Kaulbach, als auch dann der Blaue Reiter, Kandinsky, Jawlensky, Münter, Werefkin und all die anderen.
Das ist interessant zu hören, dass du eben auch der Meinung bist, dass München, so verstehe ich das, die Wiege des modernen Tanzes ist, so ein wenig. Wo ich doch jetzt wieder hier mit dem Norden angebe, mit Bremen, weil wir wollen eigentlich Tanzstadt Deutschland werden. Ne? Da sind wir so ein bisschen in Konkurrenz jetzt, aber macht ja nichts. Das heißt also, es wird weitere Touren geben, ne? Wenn ihr so viel Material habt. So hörte sich das gerade an, die Antwort auf meine Frage.
Ja, ich muss das noch erklären. 2019 haben wir als Datum gesetzt, weil wir 2019 gestartet haben und der historische Beginn ist 1900. Also haben wir gesagt 19 bzw. 20 Jahre. Auch weil 1919 mit der Revolution und dann mit der neuen Staatsform politische Umwälzungen waren und weil auch dann die neue Epoche der 20er Jahre begonnen hat, als nach dem Krieg sich eine zweite, dritte Generation von Tänzerinnen entwickelt hat. Jetzt sind wir aber bei dem Zeitraum in diesem Jahr auch wieder geblieben, sondern haben die Tour modifiziert. 2019 haben wir begonnen im Künstlerhaus, wo Isadora Duncan ihren ersten Auftritt hatte, und haben geendet in der Stuckvilla, wo wir die Vorgeschichte erzählt haben, dass sie beim Stuck ja vortanzen und vorsprechen mussten. Dieses Mal fangen wir oben auf dem Isar-Hochufer an, in der Monacensia, einem Münchner Literaturarchiv, das neu dabei ist, und wieder in der Stuckvilla und beginnen quasi mit der Vorgeschichte, dass sie in der Stuckvilla vortanzen musste und fahren dann, und das ist für die Fahrradfahrer eine Erleichterung, bergab die Isar hinunter und müssen nicht bergauf keuchen, um zum Schluss zu kommen. Und außerdem haben wir neu in dieser Tour nicht nur unsere Guides, Tanzwissenschaftlerinnen, Theaterwissenschaftlerinnen, die selber auf ihre Weise unsere Texte vermitteln, sondern wir haben auch diesmal Tanzperformances dabei. Das heißt, in der Stuckvilla werden 3 Tänze nach Isadora Duncan rekonstruiert, aufgeführt von der Elisabeth Duncan Schule in München, die es ja auch noch gibt, eine lange Tradition, und vom vom Bayerischen Junior Ballett, der Junior Kompanie unter Intendanz von Ivan Lischka. Und die haben für uns 3 Tänze einstudiert, die unsere Fahrradtour-Teilnehmer, das sind immer nur 12 bis 15 Menschen, dann sehen können. Natürlich auch die Leute, die zu dieser Stunde im Museum sich aufhalten. Und wir beenden die Tour diesmal im Lehmbachhaus und wir beenden sie diesmal mit einer Welturaufführung. Es wurden zum ersten Mal Duette von Sacharow einstudiert von Ivan Lischka und von Professor Claudia Jeschke, auch mit dem Bayerischen Junior Ballett, und das hat niemand bisher von uns je gesehen und wir waren ganz erstaunt und wirklich zu Tränen gerührt, was da entstanden ist in kurzer Zeit.
Ja, aber ich habe es schon gesehen gestern und es können ja sich jetzt viel mehr Menschen anschauen. Das ist ja nun mal der Vorteil an diesem Online-Format und fand das auch wirklich berührend. Vor allen Dingen zum Schluss die Duette, ne, von den jungen Tänzern und Tänzerinnen. Das ist wirklich empfehlenswert, sich das anzuschauen. Trotzdem habe ich mir aber Gedanken gemacht, wir sitzen ja nun auch im Zoom, wie viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch gerade andauernd alles online machen, festsitzen. Wie war das für dich und deine Kollegin, als es dann hieß, es wird wohl nicht geöffnet, ihr könnt die Fahrradtour nicht machen, es wird online gestellt? Oder läuft die Fahrradtour gerade in München parallel auch?
Ja, wenn wir noch ein paar Tage hätten, dann könnten wir sie vielleicht wieder öffnen nach den bayerischen Bestimmungen. Aber der organisatorische Aufwand war natürlich riesig. Wir haben diese Tour mit der neuen Wegführung, mit neuen Tänzerinnen und Tänzern, die wir vorher nicht im Programm hatten. Joachim von Sewitz und Lo Hesse zum Beispiel, ein Tanzpaar, das sich 1916 in München zusammengetan hat und von denen wir einen sehr lustigen Zigarettenwerbefilm zeigen, denn wir haben im Deutschen Theatermuseum, Corona-bedingt, wir können die Archive ja auch nicht betreten, außen in den Fenstern eine Fotoschau und eine Filmschau für alle, die dort vorbeigehen möchten, eingerichtet. Wir haben also die ganze Tour neu konzipiert und dann war klar, wir konnten sie nicht machen und dann mussten wir sie ganz hoppla hopp und schnell in ein digitales Format gießen und dann haben wir beschlossen, wir machen einen Film. Und das ging dann rasch und in mehreren Etappen und auch in denselben Klamotten, denn im Film müssen die Leute immer dasselbe anhaben. Und wir haben gestartet bei 18 Grad und die letzten Aufnahmen waren bei 4 Grad und unsere Guides hatten dasselbe an und es hat auch noch der Wind gepfiffen und geregnet. Also nicht wundern, wenn man den Film anschaut, dass da manchmal die Sonne scheint und manchmal nicht.
Also ich habe mir ja vorgestellt, dass es bei euch im Süden immer ein bisschen wärmer ist, aber offensichtlich nicht. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, weil wir sind jetzt schon über die halbe Stunde, glaube ich, fast hinaus. Und ich wollte noch mal zurückkommen auf den Anfang oder auf die Mitte unseres Gesprächs. Da hast du erzählt, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es so eine Reform oder eine neue Bewegung, wo man auf den Körper wieder geschaut hat. So als Grund hast du das angegeben, warum will man sich im Tanz jetzt befreien von Normen. Und so würdest du eigentlich, wenn du dir heute den Tanz anschaust und unser Leben, wie das verläuft, würdest du dir wünschen, dass es da auch noch mal eine Reform nötig hätte, für die Menschen aus bestimmten Korsetten auszusteigen und das vielleicht auch mit Hilfe von Tanz?
Also ich glaube, diese Möglichkeit ist ja von Anfang an in unserer Zeit gegeben, weil wir auf diese Tradition des modernen Tanzes zurückblicken können. Wir haben diese Duncan-Tänze in der Stuckvilla aufgezeichnet und es war deutlich zu sehen, wenn man auch den Film sich anguckt, dass Künstlerinnen, die ihren Körper im Ballett geschult haben, ganz anders in der Art von Isadora Duncan tanzen als eine Schülerin, Emily Schofield, die das in der Duncan-Schule selbst gelernt hat und die nicht im Ballett anderen Regeln folgen muss und die selbst auch in dem Interview gesagt hat, es muss aus dem Inneren herauskommen, es muss Spaß machen, es muss für jeden sein, für jung und alt, für Mann und Frau oder was auch immer für ein Geschlecht. Jeder hat die Chance, sich selber im Tanz auszudrücken. Das ist die Idee von Isadora Duncan von 1902, von 1904 und an der wollen wir festhalten. Und dem kann ich nur beipflichten, ob man heute K-Pop tanzt oder Techno oder andere Formen des Tanzes sich wählt, ob man mittelalterliche Tänze wieder aufgreift oder ob man ganz neue Formen sich ausdenkt, ganz komplizierte, die sich am Internet schulen. Das ist alles möglich und jeder sollte so viel wie möglich tanzen, denn die Bewegung ist nicht nur gesund, sie macht auch den Kopf frei.
Und macht Spaß, ne? Und um es mit, du hast ja jetzt ein wunderbares Schlusswort schon gesagt, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Also mit Pina Bausch, Tanz, Tanz, sonst sind wir verloren. Also, ja, bewegt euch. Es macht Spaß, es ist gesund. Also ich finde schon, dass es augenblicklich noch, wenn du sowas da auch beschreibst, jetzt zum Schluss in so einer Zeit, also ich empfinde das gerade als ein bisschen Feststecken, ne, für viele. Wenn ich an Kinder denke, kein Sport und das Tanzen eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist, auch zu Hause, einfach im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Garten. Genau, so wie du im Garten dann sich ein bisschen zu drehen, die Beine vielleicht barfuß dann auch noch auf der Wiese ein bisschen zu bewegen, zu heben, zu beugen. Ja.
Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler und das war eigentlich fast ein geklautes Zitat von Rudolf von Laban, denn der hat 1920 geschrieben, ich kann es nicht ganz auswendig, jeder Künstler, Künstler haben bei ihm natürlich Vorrang gehabt ein bisschen. Jeder Künstler, ja, auch jeder Mensch ist in seinem Innersten ein Tänzer und zum Tanz befähigt. Und das ist jetzt gar kein kluger Künstlerspruch. Es gibt eine noch viel einfachere Beobachtung. Man muss sich nur Kinder ansehen. Kinder tanzen automatisch, wenn sie eine Bewegung sehen, indem sie tänzerisch darauf antworten, oder wenn sie eine Musik hören, die ihnen Spaß macht, schon tanzen sie zu dieser Musik und zu ihrem eigenen Rhythmus, den sie in dem Moment erfinden. Und das ist die Zukunft des Tanzes, die nicht vergehen wird.
Vielen Dank, Thomas. Jetzt hast du noch so ein schönes Schlusswort gesprochen. So viele gute Schlusssätze und Aufforderungen, in Bewegung zu bleiben. Danke noch einmal an Thomas Betz und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart bei Szenenwechsel. Leben ist Bewegung. Die nächsten Folgen meines Podcasts findet ihr wieder auf meiner Website martinaburand.de oder bei tanz.media. Tschüss!